Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Stefanie Höfler hat sich mit Jugendbüchern einen Namen gemacht. Jetzt liegt ihr erstes Kinderbuch vor, mit Illustrationen von Anke Kuhl, Helsin, Apelsin und der Spinner. Dazu gleich mehr. Vorher beschäftigen wir uns in diesen Büchern für junge Leser mit einer anderen Art von Debüts. In den Verlagsprogrammen des vergangenen Herbstes fiel uns hier in der Redaktion auf, dass im Bilderbuchbereich überraschend viele neue Namen auftauchten. Überraschend, weil sich der Mut zum Experimentieren bei vielen Verlagen in der Vergangenheit doch in Grenzen hielt, wenn es um neue Formen der Illustration ging. Tatsache ist, die Digitalisierung fordert die Illustratorinnen und Illustratoren heraus und in den Ateliers und an den Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wächst eine neue Generation heran. Thomas Linden hat sich auf dem Bilderbuchmarkt umgesehen und herauszufinden versucht, ob die neuen Namen in der Illustratorenszene auch neue Bildsprachen und einen neuen Wind mitbringen.
Die Überraschung war groß. Bei der vergangenen Frankfurter Buchmesse wurde der mit 10.000 Euro dotierte Illustrationspreis Neue Talente an Iris Anemone Paul vergeben. Nur wenige Minuten zuvor hatte die Debütantin schon den ebenso hoch dotierten Deutschen Jugendliteraturpreis in der Sparte Bilderbuch gewonnen. Die älteren Vertreter der Illustrationszunft schauten sich verwundert an. Plötzlich stand die Frage im Raum: Muss eine Anfängerin kommen, um den alten Hasen zu zeigen, wie man es macht? Über viele Jahre herrschte in der deutschen Illustrationsszene eine gewisse Hermetik. Neben den konventionellen Bebilderungen, wie man sie auf den Grabbeltischen der Kaufhäuser findet, gab es einen eher kleinen Kreis von bedeutenden Illustratoren, in denen junge Talente nur selten vorzustoßen vermochten. Nun öffnen sich plötzlich die Tore für Künstlerinnen, wie für die in Hamburg lebende Iris Anemone Paul. Die bedeutendste Auszeichnung, die hierzulande im Bereich der Illustration vergeben werden kann, wurde ihr nicht unverdient zugesprochen. Das großformatige Bilderbuch »Polka für Igor« erzählt von Ola, einem Mädchen, das uns gleich auf den ersten Seiten den kauzigen Helden der Geschichte vorstellt.
Olas Lieblingstante sammelt gern schöne Dinge. Cowboystiefel aus Las Vegas, Schallplatten von schüchternen Musikern, traurige Seemänner aus verregneten Hafenstädten, Glitzerleggings von Flohmärkten aus Paris, goldene Teekännchen aus Istanbul und struppige Hunde von Bushaltestellen. Dort traf sie auch Igor. Das ist viele Jahre her. Damals war Igor noch jung. Heutzutage schläft Igor eigentlich immer. Er träumt über der Sofalehne hängend, er pennt zusammengerollt im Feuerholzkorb, er schnarcht auf dem Küchenfußboden, er schlummert, ratzt und pufft. Rund ist er. Seine krummen Beinchen zucken im Traum. Seine Ohren sind sehr groß und sehr weich. Ehrlich gesagt stinkt er ein bisschen, wie ein sehr alter Wollpullover.
Die Realität stand bei dieser Geschichte Pate. Denn Iris Anemone Paul hatte solch einen steinalten Hund aus dem Tierheim geholt. Dort war ihr versichert worden, dass es sich um ein hochintelligentes Tier handle, von dem berichtet wurde, dass es einstmals in Polen eine Attraktion in der Manege gewesen sei. Was sie aber sah, entsprach so gar nicht ihren Erwartungen.
Dann kam dieses kleine, fransige Ding an, der sich umgehend auf den Weg gemacht hat zum Sofa, sich hingelegt hat und geschlafen. Und wo ich dann dachte, okay, na, also das ist also der Zirkushund und der wird jetzt hier keine Pirouetten drehen. Und genau das hat wahrscheinlich dann meine Fantasie so in Wallung gebracht, dass ich dachte, ja, was zur Hölle hat der denn beim Zirkus gemacht?
Im Buch lässt sich das Mädchen Ola von Igor aus seinem vermeintlich glamourösen Leben erzählen. Er stilisiert sich zum internationalen Star der Zirkustruppe. Aber gerade die Fantasie, mit der Igor seine Aufschneidereien ausschmückt, bereiten Ola sichtlich Vergnügen. Währenddessen lümmeln die beiden auf einem Sessel und hören eine Schallplatte mit Polkas. Die Bilder nehmen den Drive der Musik auf. Jede Szene ist in einem leichten Halbrund inszeniert, als würde die ganze Welt von einer Melodie der Lebensfreude durchdrungen. Ihren visuellen Rhythmus erhalten die Bilder durch die Muster der Schraffuren, mit denen Iris Anemone Paul arbeitet. Sie verwendet eine Schabtechnik, die ihre Arbeiten wie Holzschnitte aussehen lässt. Jeder Gegenstand, und es gibt unendlich viele Gegenstände auf den Panoramabildern, scheint eine andere Oberfläche zu besitzen. Der Blick wandert vom Dielenboden über den Teppich zum Milchkännchen oder über das Fell der Tiere. Man glaubt, alles mit den Fingerspitzen berühren zu können. Das Sehen wird zu einem Fühlen. Hinzu kommt eine kluge Dramaturgie. Auf eine Erzählsituation, die nur Ola und Igor gehört, folgt jeweils eine Doppelseite, auf der man jenes Spektakel sieht, über das Igor gerade fabuliert. Seine üppigen Erinnerungsbilder von den Reisen mit den Zirkusleuten sprengen in ihrem Detailreichtum fast den Rahmen des Buchs. Einmal umgeblättert, kehren wir wieder zurück zu den beiden und ihrem gemütlichen Dialog. So folgt auf den Rummel die Konzentration. Das Erzählen selbst und die Lust, die es entfesselt, werden zum eigentlichen Thema. Iris Anemone Paul ist aber nicht die einzige Debütantin mit einer eigenwilligen Bildsprache. Schaut man auf die Neuerscheinungen der vergangenen Monate, dann fallen in der Illustrationsszene viele unbekannte Namen auf. In der Vergangenheit betrieben die Kinderbuchverlage eine eher vorsichtige Programmpolitik. Da hieß es nicht selten, wir haben für Experimente maximal einen Titel im Angebot frei. Irgendwann reicht es aber nicht mehr, allein auf das Bewährte zu setzen. Auch der Nord-Süd-Verlag aus Zürich kann sein Geld nicht allein mit Markus Pfisters Regenbogenfisch oder Hans de Beers Eisbären verdienen. Nord-Süd bewies Mut, zog eine Debütantin nach der anderen ins Programm und präsentierte im vergangenen Herbst gar vier Newcomer. Verleger Herwig Bitsche zeigt sich amüsiert über seinen kühnen Schachzug.
Die Reaktionen waren übrigens noch relativ interessant, die ich im Vorfeld da schon dazu bekommen habe. Es gab dann Kollegen aus der Buchbranche, aus dem Buchhandel oder auch aus der Fachpresse, die dann fast ein bisschen fürsorglich gefragt haben, ob wir uns dann das überhaupt leisten können, so viele Debütanten in einem Programm zu machen, wovon wir dann den Umsatz machen würden. Und das fand ich auf der einen Seite sehr rührend, dass man uns wirtschaftlichen Erfolg wünscht und gleichzeitig in Frage stellt, ob der mit Debütantinnen machbar ist. Ja.
Gleichwohl ist die Frage berechtigt. Frischen Wind im Bilderbuchsegment wünschen sich alle. Aber wer kann mit unbekannten Namen die Kassen füllen? Nord-Süd verfügt über eine starke Backlist. Etablierte Illustratorinnen und Illustratoren bilden das Rückgrat des Verlags. Und man besitzt mit dem Imprint North-South ein Bein im Verlagsgeschäft der USA. Zudem wurde Bitsche für seine offensive Strategie schon belohnt, als er die Diplomarbeit von Torben Kuhlmann, einem jungen Zeichner aus Hamburg, veröffentlichte. Dessen Auftauchen veränderte die Tektonik der Bilderbuchszene und erwies sich als Glücksgriff für den Verlag.
Torben Kuhlmann war ganz ein entscheidender Faktor. Mit Torben Kuhlmann, der im Grunde genommen eine eher zufällige Entdeckung war auf der Buchmesse in Bologna, haben wir einerseits ein Debüt gehabt, zweitens aber etwas, was absolut ungewohnt ist und überraschend in seiner Art und drittens etwas, was in einer außergewöhnlich starken Art und Weise zu Nord-Süd gepasst hat. Nämlich Nord-Süd, der immer mit dem Anspruch angetreten ist, ein internationales Programm zu präsentieren, bringt einen jungen deutschsprachigen Illustrator und Autor, der ein Buch macht von einer kleinen Maus, die von Hamburg nach New York fliegt. Und dieser Bogen sozusagen vom deutschsprachigen Markt zum amerikanischen Markt, wo wir ja auch präsent sind, das war im Grunde genommen genau die Geschichte, die zu uns passt.
Der Erfolg von Lindberg, der Maus, die in den USA zum Star wurde, wiederholte sich in der Realität mit dem weltweiten Ruhm ihres Schöpfers. Selbst in Japan verehrt man Torben Kuhlmanns filmische Erzählweise. Einen zweiten Triumph landete der Verlag mit der Entdeckung von Francesca Sanna. Ihr Bilderbuch »Die Flucht« ist ein wahres Meisterwerk der Illustration. Die junge Italienerin verfügt über die erstaunliche Fähigkeit, ihre Bilder so mit Gefühlen aufzuladen, dass sich die Flucht der Migranten wie eine Reise durch die Landschaft der Seele liest. Aus der Perspektive eines Kindes schildert sie jene dramatische Erfahrung, die mutmaßlich tausenden syrischen Kindern widerfahren ist. In einem einzigen packenden Bildfluss durchlebt man Trauer, Gefahr und die vage Hoffnung auf einen neuen Anfang. Dieses hohe Niveau kann Francesca Sanna mit ihrem soeben erschienenen Buch »Meine Freundin Erde« nicht halten. So stellt sich mit dem Debütantenerfolg zugleich die Bürde des zweiten Buchs ein. Wer viele Anwärterinnen am Start hat, muss auch viele zweite Titel nachlegen. Ist sich Herwig Bitsche dieser Verantwortung als Verleger bewusst?
Auf jeden Fall. Und natürlich die Idee aus der Geschichte von Nord-Süd heraus ist natürlich die, dass man eigene Illustratoren aufbaut und dass man auch dabei bleibt. Wenn wir ein Debüt präsentieren, dann im Grunde genommen mit dem Wunsch, hier weitere Werke mit den Künstlern folgen zu lassen. Und das passiert auch.
Neue Namen bedeuten jedoch nicht immer neue Ideen. Nur wenige Debütanten besitzen schon einen eigenen, unverwechselbaren Stil. Der Rückgriff auf gefällige Stereotype wie knollige Nasen für Mensch und Tier stirbt nicht aus. Bilderbücher, in denen man nicht sieht, dass in Kleidern Körper stecken oder sich Jungs und Mädchen allein durch fransiges Haar und semmelblonde Pferdeschwänze unterscheiden, zementieren letztlich Geschlechterklischees. Solche Bilder schärfen nicht die Wahrnehmung für die Vielgestaltigkeit der gegenständlichen Welt. Die Art und Weise, in der Gesichter gezeichnet werden, stellt so etwas wie die Nagelprobe der Illustrationskunst dar. Ob eine Gestalt Spannkraft und ein Gesicht Ausdruck besitzen, entscheidet nicht unwesentlich über die Qualität eines Bilderbuchs. Gesichter geben uns Orientierung. Aus den Gefühlen, die wir dort ablesen, bezieht die Geschichte ihre Intensität. Linda Schwalbe folgt in ihrem Bilderbuch Ida und die Welt hinterm Kaiserzipf den Forschungsreisen der Ida Pfeiffer, die Mitte des 19. Jahrhunderts als eine der ersten Reiseschriftstellerinnen Berühmtheit erlangte. Ihre fröhliche Verwendung leuchtender Acrylfarben gibt den Bildern der jungen Illustratorin eine sympathische Naivität. Nur besitzen sämtliche Figuren die gleichen Gesichter, zwei große Augen und ein Strichelchen für den Mund. Da baut sich nur schwerlich Dramatik auf. Um sich zu entwickeln, wird Linda Schwalbe ihr Figurenrepertoire komplexer anlegen müssen. Eine Gefahr, die Hanna Brückner geschickt zu umgehen vermag. Sie präsentierte mit dem 2,60 Meter langen Leporello, Mein fantastisches Baumhaus, ihre Diplomarbeit in Hamburg. Ein Junge kommt aus der Schule und stellt sich vor, sein Zuhause befände sich in der Krone eines gigantischen Baums. Auf seinem Weg hinauf trifft er Katzen, Vögel, Eichhörnchen und schräge Nachbarn. Mit einer sehr feinen Linienführung erschafft Hanna Brückner eine komplexe Welt, deren zahlreiche Gestalten und Gegenstände man kaum je vollständig erfassen kann. Ein schöner Anlass, um sich lustvoll im Bild zu verlieren. Zwar bleiben die Figuren fast ohne Gesichtszüge, dafür verraten ihre biegsamen Körper umso mehr Emotion. Ein zartes Kunstwerk gelingt Judith Auer mit der Illustration von Aesops Fabel Rabe und Fuchs, die in Auers Neuschöpfung Ein Stück Käse heißt. Die junge Illustratorin zeichnet mit feiner Kolorierung auf weißem, grob strukturiertem Papier. So lässt sie uns die Farbe neu entdecken in einer Welt, die wie von frischem Schnee überzogen scheint. Die schlanken Tiere wirken elegant, selbst die Bäume besitzen einen Schwung, der von der Bewegung alles Lebendigen kündet. Judith Auer hat den Sprung ins Rampenlicht geschafft. Verlagskontakte können dabei von Nutzen sein, wie Iris Anemone Paul weiß.
Ich bin an den Verlag gekommen durch eine Freundin, die beim Kunstanstifter Verlag schon Bücher veröffentlicht hat und die mir aber eigentlich auch so ein bisschen den entscheidenden Schubs gegeben hat. Und das finde ich ganz toll, muss ich auch echt sagen. Das war Franziska Walter, die auch die Buchgestaltung gemacht hat. Die hat gesagt, dieses Buch, das darf nicht im Bücherregal hier landen und dann ist das Projekt Masterarbeit abgeschlossen, sondern sie hat gesagt, schick das doch mal dahin, das könnte passen. Und dann habe ich das gemacht und ja, dann kam eigentlich eine Woche später, glaube ich, der Anruf, dass sie das Buch gerne machen wollen. Und damit habe ich nicht gerechnet und ich habe mich total gefreut.
Der Erfolg von Polka für Igor von Iris Anemone Paul erklärt sich nicht zuletzt aus der brillanten Gestaltung des Kunstanstifter Verlags. Hier ist der Text ein unmittelbarer Bestandteil des Bildes. Das Gegenteil kann man bei Theresa Hattinger beobachten, die zu den vielversprechenden Talenten dieses Frühjahrs zählt. Die Geschichte zu ihrem Bilderbuch »Am Anfang war das Ding« schrieb der erfahrene Martin Baltscheid. Alles dreht sich um eine gelbe Plastiktüte. So ein Ding haben die Tiere in der Savanne noch nie gesehen. Schnell werden dem fremden Gegenstand magische Kräfte zugesprochen. Religion und Macht verquicken sich, es entsteht eine Diktatur unter Führung von Nashorn und Kranich. Theresa Hattinger bietet hinreißende Illustrationen des Nashorns, in denen zwischen Komik und Bedrohung raffiniert die ambivalente Erscheinung des schweren Tiers ausgespielt wird. Aber so klug der Text von Martin Baltscheid auch angelegt ist, visuell bleibt er mit seiner sperrigen kleinen Type doch ein Fremdkörper im Bild. Wird der Text unsensibel gesetzt, kann das ein Bilderbuch ruinieren. Auch Lucia Zamolo, die für ihr Buch »Rot ist doch schön« mit Preisen überhäuft wurde, drohte sich im unruhigen Einsatz der Schriften zu verlieren. Letztlich ist ihr Debüt jedoch ein Beispiel für den komplexen Umgang mit dem Medium Buch und überzeugt nicht alleine durch den Mut, ein Tabuthema wie die Menstruation zum Gegenstand eines Bilderbuchs zu machen. Ihr ist ein kleines Gesamtkunstwerk gelungen, in dem sich Gedanken, Gefühle, Bilder, Farbe und Schrift mit humorvollem Ernst durchdringen. Ungewöhnlich ist an diesem Buch das herausfordernde Auftreten seiner Illustratorin. Hier wird ein neuer Ton angeschlagen, der auf erfrischende Weise Konventionen abstreift. Dabei fällt auf, dass der deutlich überwiegende Teil der Debüts von Frauen vorgelegt wird. Immer gab es großartige Künstlerinnen im Kreis der arrivierten Illustratoren. Angefangen bei Beatrice Potter bis zu Gerda Muller, Lisbeth Zwerger, Jutta Bauer oder Rotraud Susanne Berner. Groben Schätzungen zufolge beläuft sich der weibliche Anteil unter den Debütanten auf 80%. Über die Generationen hinweg vermuten sowohl die Zeichnerin Iris Anemone Paul als auch der Verleger Herwig Bitsche, dass dieser Umstand möglicherweise aus der Nähe der Frauen zur Welt der Kinder gründet. Womit sich jedoch nicht erklärt, warum gerade jetzt so viele Frauen zum Zeichenstift greifen. Man könnte auch in eine andere Richtung spekulieren. Vielleicht wiederholt sich ein ähnliches Phänomen, wie es vor 100 Jahren die Fotografie erfasste. Damals entdeckten viele Frauen die Fotografie nicht nur als dokumentarisches, sondern auch als ein künstlerisches Medium. Möglicherweise sehen gerade viele Künstlerinnen die Chance, die die Illustration ihrer Imagination bietet. Jedenfalls erweitern die jungen Zeichnerinnen das Spektrum der Illustration mit eigenwilligen Geschichten und Bildwelten.
Eine Analyse von Thomas Linden. Er hat das Phänomen der vielen Bilderbuchdebüts und die Bildsprachen der neuen Illustratoren und vor allem Illustratorinnen untersucht. Die komplette Liste der erwähnten Bilderbücher finden Sie auf unserer Sendungsseite unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Mein Sommer mit Mucks, der große schwarze Vogel und Tanz der Tiefseequalle. So heißen die Jugendbücher, mit denen sich Stefanie Höfler einen Namen gemacht hat. Thematisch kreisten sie um häusliche Gewalt, den plötzlichen Tod der Mutter oder um Mobbing. Schwere Kost, die Stefanie Höfler aber nie ohne einen Hoffnungsschimmer verabreichte. Als ihre Lektorin vom Verlag Belz und Gelberg Stefanie Höfler fragte, ob sie nicht auch mal für jüngere Kinder schreiben wolle, da war Höfler zunächst skeptisch. Sie befürchtete, sprachlich Abstriche machen zu müssen und nicht den richtigen Ton zu treffen. Am Ende hat sie es gewagt. Stefanie Höfler hat gerade ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht, zusammen mit der Illustratorin Anke Kuhl. Helsin, Apelsin und der Spinner heißt es. Karin Hahn sagt, Höflers Sorgen waren ganz unbegründet. Sie hat mit Stefanie Höfler gesprochen und stellt den Kinderroman und seine Hauptfigur jetzt vor.
Helsin ist biegsam wie ein Grashüpfer und hat wild abstehende dunkelbraune Locken. Nach dem Unterricht springt sie am liebsten wie ein Känguru mit Tom um den Sportplatz. Bei ihren Freunden ist Helsin immer die lautstarke Bestimmerin und wenn alles so richtig gut läuft, dann singt sie gern. Doch wenn sich das wilde Mädchen über irgendetwas ärgert, dann wissen alle 12 Kinder in der 2. Klasse, was geschieht.
Manchmal allerdings, da kocht die Energie über und spült eine rasende rote Welle in Helsins Körper hoch. Und dann sieht und hört und riecht und schmeckt Helsin nichts anderes mehr als feuerrot. Ihr ganzer Körper kribbelt von den Beinen bis in die Haarspitzen. Die Nasenspitze zittert wie eine Autoantenne bei 200 Stundenkilometern. Und die rote Kribbelwelle wird immer gewaltiger, bis sie überschwappt. Schwupp! Raus aus Helsin, und zack, hinein in die Welt. Und das, was dann kommt, das nennen alle nur den Spinner.
Als die Autorin Stefanie Höfler ihre freche Mädchenfigur entwickelte, wusste sie, dass Helsin durch ihr extrovertiertes Verhalten eine Sonderrolle einnehmen würde.
Ich glaube, es ist in der ganzen Gesellschaft so und da auch in diesem Mikrokosmos Klasse oder Kindergartengruppe, dass es Menschen gibt, die sich sehr wenig Platz nehmen und andere, die sich viel Raum nehmen. Und es ruckelt sich meistens in der Gruppe zurecht. Grundsätzlich merkt die Gruppe, es funktioniert besser, wenn man Helsin jetzt diesen Raum lässt und wenn man Regeln findet. Und die Lehrerin, übrigens meine allererste positive Lehrerfigur anscheinend, ist eine, die eben sehr weise Regeln findet, die für alle funktionieren. Bisher, bis Louis kommt.
Louis ist der Neue in der Klasse. Als er am ersten Tag gleich mal dichtet Helsin, Apelsin, Apfelsine, kann er nicht ahnen, was dieser harmlosen Reimerei folgen wird. Helsin schwingt ohne Vorwarnung die rechte Faust, schlägt zu und Louis' Nase blutet. Nach einem kurzen Schockmoment sagt Helsin, wie immer, Entschuldigung, gibt die Hand und gut ist. Aber nicht so mit Louis. Er ordnet sich den ungeschriebenen Regeln nicht unter und benimmt sich, so Helsins Meinung, wie der empfindliche Prinz auf der Erbse. Der nächste Spinner geht dann zu Hause los, denn Helsin ist nun extrem sauer auf ihre Eltern und ihren ungewöhnlichen Vornamen. Dabei klingt Helsins Herkunftsgeschichte wie ein Märchen, in dem sie nicht das Rumpelstilzchen, sondern die Prinzessin ist, die in Helsinki adoptiert wurde.
Und deshalb, sagte der Mann, dieses Kind soll Helsin heißen, fuhr Mama fort. Und so geschah es. Mama, unterbrach Helsin sie, glaubst du, dass meine Spinner irgendwas mit Finnland zu tun haben? Quatsch, lachte Mama. Die Finnen spinnen auch nicht mehr als andere Leute. Und glaubst du, dass meine ersten Eltern auch Spinner hatten? Mamas Gesicht wurde wieder ernst. Sie zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung.
Für ihre Spinner kann Helsin somit niemanden verantwortlich machen. Sie muss sie selbst in den Griff kriegen. Doch so weit ist Helsin noch lange nicht. Sie sind auf Rache. Und so klaut sie einfach Louis Leguan aus der Schultasche und schmuggelt ihn heimlich in einem Karton unter ihr Bett. Natürlich vermisst Louis sein Tier und droht dem Dieb mit schrecklichen Schmerzen. Als Helsin dann Post von ihrer bisher unbekannten finnischen Oma erhält und erfährt, dass Louis in Schweden gewohnt hat, kommen die beiden Streithähne sich näher. Mit Louis zusammen, der Helsins Spinner einfach ignoriert, arbeitet das Mädchen dann erfolgreich an einem Klassenprojekt und bemerkt gar nicht, dass ihr alter Freund Tom ziemlich eifersüchtig ist. Für Helsin wird es immer komplizierter, den Leguan unter ihrem Bett geheim zu halten. Sie lügt ihre Eltern an, verpasst den richtigen Augenblick, um Louis alles zu beichten, klaut Geld, enttäuscht so den gutmütigen Vater und schmiedet mit Louis Fluchtpläne per Boot nach Finnland. Eng an Helsins Seite spüren die Leser und Leserinnen, wie die Hauptfigur mit ihren inneren Dämonen kämpft und eigentlich alles richtig machen möchte. Froh, einen Ausweg gefunden zu haben, lässt Helsin den Leguan in einem passenden Moment blitzschnell in Louis Tasche schlüpfen. Helsins Lehrerin beobachtet sie dabei und schweigt.
Ich möchte eigentlich nicht politisch korrekt erzählen, sondern ich möchte Konflikte so erzählen, wie sie halt oft auch stattfinden und wie sie vor allem auch oft gelöst werden, nämlich unerwartet, dadurch, dass Menschen individuelle Lösungen finden und keine vorgefertigten Schablonenlösungen, vor allem Kinder.
Stefanie Höflers Hauptfigur darf ungebremste Gefühle wirklichkeitsnah ausleben, vom Glücklichsein bis zum wütenden Explodieren, als gäbe es keine Zwischentöne. Genauso übermütig und verrückt sind dann auch die Lösungen, die Helsin für ihre Konflikte sucht, die plötzlich so turmhoch und unüberwindbar scheinen, dass nur eine Flucht in einem Boot nach Finnland helfen könnte. Eingebettet in ein stabiles soziales Umfeld machen die Protagonisten in dieser temporeichen Geschichte ihre ganz eigenen Erfahrungen. Stefanie Höfler hat für ihren ersten Kinderroman jedes Wort mit Bedacht gewählt und so den richtigen Erzählton für die kleinen Alltäglichkeiten und die großen Dramen aus Helsins Sicht gefunden.
Das sagt Karin Hahn über Helsin, Apelsin und der Spinner von Stefanie Höfler. Anke Kuhl hat das Buch für Kinder ab 8 Jahren illustriert. Es ist bei Belz und Gelberg erschienen. Das Hörbuch, gelesen von Eva Mattes, hat der Audioverlag herausgebracht. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein Spiel empfehlen. Die Sendung heißt zwar Bücher für junge Leser, aber wenn man Bücher lesen will, muss man Buchstaben lesen können. Und darum dreht sich die Reise durch das ABC-Universum aus dem Duden Verlag. Das Spiel besteht aus einer Weltraumlok, an die 25 Weltraumwaggons angehängt werden können. Wer jetzt aufgepasst hat, hat gestürzt, richtig. X und Y teilen sich einen Waggon. Das Lernspiel hilft einerseits dabei, die Buchstaben kennenzulernen, denn die Waggons soll man natürlich in alphabetischer Reihenfolge aneinanderhängen. Und die Kinder können ihren Wortschatz erweitern, denn jeder Weltraumwaggon hat Passagiere, die mit dem entsprechenden Buchstaben anfangen. Im Waggon D fahren also zum Beispiel die Dinosaurier mit. Die Reise durch das ABC-Universum braucht 1 bis 4 Spielerinnen und Spieler. Man kann es in 3 Varianten spielen oder man pfeift einfach auf die Spielregeln und macht ein großes Puzzle draus. Einziges Problem, wer den ganzen Weltraumzug mit 26 Wagenteilen legen will, der braucht einen echt langen Wohnungsflur. Also, meine Empfehlung für die spielerische Annäherung an Buchstaben heißt Die Reise durch das ABC-Universum. Antje Hagemann hat das Spiel für Kinder ab 5 Jahren witzig illustriert. Es ist im Duden Verlag erschienen. Und das waren die Bücher für junge Leser. Sie können die Sendung wie immer in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App nachhören. Am Mikrofon war Dina Netz. Danke für Ihr Interesse.